Ja, ich weiß gar nicht, ob ihr das so mitbekommt. Es gibt ja so eine geheimnisvolle Geschichte in der evangelischen Kirche, eigentlich in allen Kirchen, das sogenannte Kirchenjahr. Das neigt sich gerade dem Ende zu. Also eines der wenigen Dinge, wo die Kirche ihrer Zeit ein bisschen voraus ist. Also am kommenden Sonntag ist Ewigkeitssonntag, im Volksmund auch Totensonntag genannt. Ich möchte das zum Anlass nehmen, über das Leben nachzudenken, indem ich das Sterben thematisiere. Und wenn ich das tue, ist das nicht so sehr meine Idee, sondern die des biblischen Buches Kohelet, auch genannt Prediger Salomos, wo dieser Gedanke quasi Programm ist. Kohelet lehrt uns zu leben, indem er uns den Blick darauf schärft, dass wir sterben müssen. Insbesondere in den letzten Kapiteln, im 11. und im 12. Da heißt es, genieße deine Jugend, junger Mann, / junge Frau, freue dich in deiner Jugendzeit. Tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Halte deshalb dein Herz von Ärger frei, deinen Körper von Bosheit, denn Jugendzeit und dunkles Haar verfliegen sehr schnell. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage kommen und die Jahre sich nähern, von denen du sagst, sie gefallen mir nicht. Bevor sich verdunkeln Sonne und Licht, der Mond und die Sterne und neue Wolken nach dem Regen aufziehen. Wenn dann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind. Wenn dunkel werden, die durchs Fenster sehen und das Tor zur Straße geschlossen wird. Wenn das Geräusch der Mühle leise wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen. Wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein. Wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt. Denn der Mensch geht zu seinem ewigen Haus und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt. Der Staub zur Erde zurückfällt als das, was er war, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Flüchtig und nichtig, sagt der Prediger, alles ist nichtig. Der Prediger war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstecken und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel, gegeben von dem einen Hirten. Darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. Lasst uns das Ergebnis des Ganzen hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Der Predigttext, ihr habt das sicher während der Lesung erkannt, ist ein poetischer Text, nicht? Bildhaft, wie so ein Gedicht. Und was uns beim Hören natürlich klar sein muss, dass dahinter steckt ja ein hebräisches Original. Und gerade in den weisheitlichen Texten, da kommen Worte vor, die es in der Bibel genau ein einziges Mal gibt. Und Bedeutungen sind da oft unsicher. Nicht? Und dazu kommt, ist ein Gedicht, nicht bildhafte Sprache zu übersetzen, das ist immer schwierig von einer Sprache in die andere. Nicht? Also wer schon mal irgendwie vom Englischen versucht hat, was ins Deutsche zu übersetzen, was sich im Englischen reimt, wird schwierig. Ja, und infolgedessen sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Übersetzungen gerade in diesem Bereich riesig. Mal ein kleines Beispiel. Luther 2017 übersetzt: Wenn die Türen an der Gasse sich schließen, dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt und alle Töchter des Gesanges sich neigen. Dann übersetzt die neue evangelistische Übersetzung: Wenn das Tor zur Straße geschlossen wird, wenn das Geräusch der Mühle leise wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen. Also während bei Luther das Geräusch der Mühle offensichtlich höher wird, übersetzt die neue evangelistische Übersetzung, dass mit dem Gezwitscher der Vögel, dass man damit aufsteht. Beides lässt sich so übersetzen aus dem Hebräischen. Und gerade bei dieser Art von Text lohnt es sich, in unterschiedliche Übersetzungen auch mal reinzugucken, wenn die eigene Lieblingsübersetzung gerade mal überhaupt keinen Sinn ergibt. Und unabhängig davon lassen sich auch nicht alle sprachlichen Bilder klar deuten. Gedichte produzieren auch Stimmung, sie wecken Assoziationen, all das, was wir auch aus der Lyrik kennen. Übrigens noch ganz wissenswert in diesem Zusammenhang: Das Kapitel 11 beginnt mit Hinweisen zum Arbeiten und zur Altersvorsorge. Da sind erstaunlich gute Ratschläge drin. Da heißt es zum Beispiel, man soll nicht so lange über die Arbeit nachdenken, dass man am Ende überhaupt nicht mit der Arbeit anfängt. Es heißt auch, man soll Rücklagen bilden und man soll Risikomanagement betreiben. Das müsst ihr mal nachlesen, das ist interessant. Naja, und dann kommt eben unser Predigttext. Der startet für Kohelet eigentlich ungewöhnlich positiv, nicht? Genieße deine Jugend, junger Mensch, freue dich an deiner Jugendzeit, tu, was dein Herz dir sagt und was deinen Augen gefällt. Doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Naja, der Dämpfer sollte man den Eindruck, lässt nicht so lange auf sich warten. Doch wisse, dass über all dies Gott mit dir ins Gericht gehen wird. Naja, ist das wirklich ein Dämpfer? Wie schon an vielen anderen Stellen erinnert Kohelet hier daran, dass wir irgendwann unser Leben vor Gott verantworten müssen. Ja, die Herzenslust und das, was den Augen gefällt, soll nur einfach in den von Gott gesetzten Spielregeln ablaufen, sodass beispielsweise dieser Genuss nicht auf Kosten anderer stattfindet. Nicht? Gott ist hier nicht Spaßbremse. Kleiner Beweis, Kapitel 9, iss dein Brot mit Freude, trink deinen Wein mit frohem Herzen, freut sich der Lutz. Denn schon längst hat Gott Gefallen an deinem Tun. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines flüchtigen Lebens, die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Nach Kohelets Ansicht kennt das Leben genug dunkle Momente. Er spricht hier direkt den Leser an und fordert uns, oder zumindest die Jüngeren unter uns auf, und sind wir nicht alle irgendwie auch jung geblieben, nicht? Wir sollen diese Jugendzeit genießen. Halte deshalb dein Herz von Ärger frei und dein Körper von Bosheit, denn Jugendzeit und dunkles Haar verfliegen sehr schnell. Naja, dann ist ja alles klar. Wir sammeln genug Lebensfreudepunkte in der Jugend und haben dann vorgesorgt fürs Alter, könnte man sagen. Leider nein. Kohelet mahnt uns, an unseren Schöpfer in der Jugend zu denken. Da komme ich gleich mal drauf zu sprechen. Danach zeichnet er uns in poetischer Sprache ein Bild des Alterns und auch des Sterbens auf. Und die Dringlichkeit dieser Mahnung wird noch dadurch unterstrichen, dass sie dreimal erfolgt. Nicht zuerst unumwunden als Warnung, dann als zwar bildhafte, aber doch sehr konkrete Schilderung und zum Schluss dann nochmal als ein abstraktes Bild. Ich lese uns den Abschnitt nochmal. Lasst die Bilder auf euch wirken, wenn ihr mögt, schließt die Augen. Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, bevor die bösen Tage kommen und die Jahre sich nähern, von denen du dann sagst, sie gefallen mir nicht. Bevor sich verdunkeln Sonne und Licht, der Mond und die Sterne und neue Wolken nach dem Regen aufziehen. Wenn dann die Wächter des Hauses zittern und die starken Männer sich krümmen, die Müllerinnen ruhen, weil sie wenig geworden sind, wenn dunkel wird, die durchs Fenster sehen und das Tor zur Straße geschlossen wird, wenn das Geräusch der Mühle leise wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen, wenn man sich vor jeder Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein, wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt, denn der Mensch geht zu seinem ewigen Haus und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt, der Staub zur Erde zurückfällt als das, was er war, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Flüchtig und nichtig, sagt der Prediger, alles ist nichtig. Also Sonne, Mond und Sterne verfinstern sich. Nach dem Regen folgt kein Sonnenschein, sondern wieder Wolken. Es wird nicht mehr wirklich gut. Die Hüter des Hauses, vielleicht die Hände, beginnen zu zittern. Die Starken krümmen sich. Die Beine werden nach der Last des Lebens krumm. Die Müllerinnen, man könnte auch übersetzen, die Mühlsteine, sind wenig geworden. Die Zähne, die fallen aus. Die durchs Fenster sehen, die Augen, die werden finster, erblinden. Aber mit dem körperlichen Alterungsprozess endet es nicht. Die Teilnahme am Leben, die wird ebenfalls geringer. Das Tor zur Straße wird geschlossen, wenn das Geräusch der Mühle leise wird, wenn man aufsteht beim Zwitschern der Vögel und alle Lieder verklingen, wenn man sich vor der Anhöhe fürchtet und Angst hat, unterwegs zu sein. Nicht auf der Straße, da wird ja eigentlich Handel getrieben, aber irgendwann kommt der Ruhestand. Die Mühle im Haus wird leiser, vielleicht, weil sie nur noch für wenige mahlt. Man wacht morgens mit den ersten Vögeln auf, weil der Schlaf schlechter wird. Und am Gesang hat man weniger Freude, weil die eigene Stimme oder auch das Gehör schwach wird. Wege werden beschwerlicher. Ein Sturz gilt es zu vermeiden. Einige von uns können diese Dinge bereits gut nachempfinden. Andere kennen das aus der Familie, von den älteren Verwandten. Alles bisher Gesagte wird mit drei Bildern aus dem Bereich der Natur dann nochmals zusammengefasst. Wenn der Mandelbaum blüht, die Heuschrecke sich schleppt und die Kaper versagt. Der in Blüte stehende Mandelbaum steht für das weiß werdende Haar. Die sich schleppende Heuschrecke, die steht für unsere mühsam werdenden Bewegungen. Und die versagende Kaper, nicht, eigentlich schmeckt sie sehr intensiv, nicht, man hat sie manchmal auf der Pizza. Sie steht für den schwindenden Geschmackssinn. Es folgen Tod und Beerdigung. Denn der Mensch geht zu seinem ewigen Haus und auf der Straße stimmen sie die Totenklage an. Die Totenklage auf der Straße gehört zum Beerdigungsritus im Orient. Das Sterben selbst malt Kohelet nochmals aus. Vers 6. Bevor der silberne Faden zerreißt, die goldene Schale zerspringt, der Krug an der Quelle zerschellt und das Schöpfrad zerbrochen in die Zisterne fällt. Zerreißen, zerspringen, zerschellen, zerbrochen, fallen. Die Gefäße mögen edel oder alltäglich sein. Du magst reich oder arm sein. Die Gefäße spenden Licht wie die goldene Ölleuchte oder Wasser, schöpfen sie wie so ein Alltagsinstrument. Nicht sie alle gehen gewaltsam kaputt, so wie der Tod gewaltsam ins Leben einbricht. Bevor der Staub zur Erde zurückfällt als das, was er war, und der Geist zu Gott zurückkehrt, der ihn gab. Wir kennen diese Worte, sie werden auf Beerdigungen gesprochen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube. Wie oft habe ich das auf Gräbern gesagt schon. Hier erfüllt sich der Urteilsspruch nach dem Sündenfall aus Genesis 3. Denn Staub bist du und zu Staub sollst du werden. Gottes Geist jedoch, der kehrt zu ihm zurück. Na, ob das so eine erste zarte Auferstehungsdeutung ist? Vielleicht. Auf jeden Fall geht es zunächst brachial nüchtern zum Refrain des Buches Kohelet zurück. Flüchtig und nichtig, sagt der Prediger, alles ist nichtig. Dieser Aufruf ist die große Klammer des Buches Kohelet. Gleich im zweiten Vers des Buches, nach einer kurzen Vorstellung Kohelets, beginnt das Buch mit diesem Ceterum censeo. Das sagt er immer wieder, nicht? Flüchtig und nichtig. Alles ist nichtig. Havel, Havalim, Amar, Kohelet, Hakol, Havel. So heißt es auf Hebräisch. Mal findet sich entweder das Wort Havel oder Havalim im Buch Kohelet. Alles menschliche Handeln unter der Sonne steht unter diesem Urteil, Havel zu sein. Havel, Havalim. Es wurde unterschiedlich übersetzt, nicht? Luther übersetzt mit eitel. Da hat sich seit dem 16. Jahrhundert aber die Bedeutung des deutschen Wortes sehr verändert. Ansonsten wird es übersetzt mit Dunst der Dünste, Windhauch, nichtig und flüchtig, sinnlos und bedeutungslos. Wörtlich heißt Havel, Havelim, Hauch der Hauche. Also es bezeichnet etwas ganz Leichtes, was so kurz da ist und dann auch wieder weg. Wenn es jetzt kalt wird und wir rausgehen und ausatmen, da erleben wir Havel, Havelim. Das Wort taucht außerhalb Kohelets häufig auf, um die Vergänglichkeit des Menschen zu beschreiben. Beispielsweise in dem Psalm. Ja, was sagt uns das? Das Buch Kohelet endet nach einer langen Weltschau, also mit der Erkenntnis, der Mensch ist flüchtig. Hauch der Hauche. Ich bin Hauch der Hauche, du bist Hauch der Hauche. Wir sind flüchtig wie ein Hauch. Das alles lässt sich nur mäßig aushalten, finde ich. Nicht? Meine persönliche Reaktion schwankt so zwischen Ignoranz, Fluchtgedanken und Verzweiflung, ja. Kohelet lässt nicht viel übrig in seiner spröden Nüchternheit. Nicht spätestens in 3 Generationen, das ist die Message, sind wir vergessen. Nicht, und wie heißt es dann so schön in den Todesanzeigen, wir werden dich niemals vergessen. Blödsinn, sagt der Prediger, der Mensch und all seine Errungenschaften werden vergehen. Und dann folgt das Nachwort. Der Prediger Kohelet war nicht nur ein Weiser, sondern auch ein Lehrer, der dem Volk sein Wissen weitergab. Er wog ab, er prüfte und formte viele Sprichwörter. Der Prediger suchte gefällige Worte zu finden, wahre Worte richtig niederzuschreiben. Die Worte von Weisen sind wie Ochsenstecken und gesammelte Sprüche wie eingeschlagene Nägel, gegeben von dem einen Hirten. Darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Das viele Bücher machen findet kein Ende und das viele Studieren ermüdet den Leib. Die brutal ehrlichen Beobachtungen Kohelets sind also kein Selbstzweck. Die Worte in diesem Buch wollen uns wie die eingeschlagenen Nägel am Hirtenstab auf der Bahn halten. Vielleicht kein sehr sympathisches Bild, aber schaut euch die Schafe an, nicht? Kaum ist da so ein Grasbüschel in Sicht, geht das Pferd, nicht das Pferd, sondern das Lamm, das Schaf vom Wege weg, nicht? Und das ist auch ein Bild für unser Leben, was irgendwie so meandert und man will und geht dann doch irgendwie ganz anders. Nachdem Kohelet sich in 12 Kapiteln über die Wirrung des Lebens ausgelassen hat, warnt er den Leser vor dem Versuch, immer mehr Wissen anzuhäufen. Wäre ja auch eine Strategie, nicht? Des vielen Büchermachens ist kein Ende. Und dann kommt er zu dem Schluss, lass uns das Ergebnis des Ganzen hören, zieht sozusagen Strich drunter. Fürchte Gott, halte seine Gebote. Das soll jeder Mensch tun, denn Gott wird jedes Tun vor Gericht bringen, alles Verborgene, es sei gut oder böse. Gott fürchten bedeutet sehr, sehr häufig im Alten Testament Ehrfurcht vor Gott haben, sich dessen bewusst zu sein, wer er ist und wer wir sind. Das ist ein zentraler alttestamentlicher Ausdruck für das, was wir vielleicht einfach Glauben nennen. Das bedeutet, Gott als zentrale Größe des eigenen Koordinatensystems zu wissen, als den, von dem wir jederzeit abhängen, in dessen Hand unser Eingang in und unser Ausgang aus dieser Welt steht. Und ich glaube, es ist weise, das nicht gegen die bestimmt nahbareren Arten des Glaubens auszuspielen, die uns Jesus im Neuen Testament vermittelt. Ich glaube, es braucht beides, nicht? Auch ein König bleibt ja ein König, wenn ich sein Kind bin. Und manche Spielarten pietistisch-evangelikaler Frömmigkeit und auch ihre pädagogisierten liberalen Abkömmlinge sind mir da auch echt eine Idee zu süßlich. Nicht, wenn da der ewig kuschelige Papa im Himmel seine Kinder von Höhepunkt zu Höhepunkt stupst. Das ist mir zu domestiziert. Nicht, Gott ist auch wild und gefährlich. Ich glaube, das muss man festhalten. Der lässt nicht mit sich fraternisieren. Und das merkt man spätestens, wenn die harmonische Weltrechnung bei einem persönlichen Schicksalsschlag nicht mehr so einfach glatt zu ziehen ist. Nicht, das ist sozusagen der alttestamentliche Disclaimer, der immer mitläuft. Zugleich, und das möchte ich jetzt aber auch sagen, bin ich dankbar, dass wir über das Alte Testament hinaus hier doch ein wenig mehr sagen können. Ja, weil Gott selbst hier diesen Vorhang in Jesus ein bisschen weiter noch gelüftet hat. Und auch wenn es in Vers 12 mit einer gehörigen Portion Bildungspessimismus heißt, dass viele Bücher machen, da gibt es kein Ende, und dass viele studieren, ermüdet den Leib, freue ich mich doch mindestens über die 27 Bücher des Neuen Testaments, nachdem man doch immerhin sagen kann, ja, das stimmt, im Maßstab der Weltgeschichte ist menschliches Leben ein Hauch. Aber weil es Gott gefallen hat, selbst Mensch zu werden, fällt die Gesamtwertung dann doch auch nochmal anders aus. Ich erinnere beispielsweise an den Epheserbrief. In Christus hat Gott uns erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen in der Liebe. Und er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Das ist nochmal ein ganz anderer, da kommt eine andere Farbe nochmal rein. In Kohelet 3 hieß es noch, dass Gott die Ewigkeit ins Herz des Menschen gelegt hat. Und wir dürfen heute wissen, dass uns die Ewigkeit sogar offen steht. Unsere Altersvorsorge aus Kohelet 11, die verblasst mit allem Risikomanagement und so weiter, nicht, wenn wir sogar Miterben Christi sind. Wir sind nicht in drei Generationen vergessen. Der Satz, wir werden dich nie vergessen, ist sicher Blödsinn, denn das erinnernde Wir ist ja auch in 30 Jahren tot. Aber unser Hirte, der kennt unseren Namen. Und er ruft unseren Namen und wir werden auferstehen und wir werden ihm folgen. Das ist doch meine Aussicht. Aber bis dahin gilt die Mahnung, dass dieses Leben nur dann recht in den Blick genommen wird, wenn wir es vom Ende her ansehen. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, sagt der Psalmist. Warum? Damit wir schlechte Laune bekommen? Nein, damit wir klug werden. Damit wir jetzt richtig gewichten, dass wir richtige Schwerpunkte setzen. Richtige Entscheidungen treffen, das Wichtige tun, das Gute tun. Verdrängen ist zwecklos, Schönreden ist zwecklos, eingeschnappt sein ist zwecklos. Keiner von uns, der hier heute ist, kommt aus dieser Sache lebend raus. Das muss man sagen. Also lasst uns Dinge mit Ewigkeitswert tun, denn dafür sind wir gemacht. Möge uns diese Zeit jetzt gerade am Ende des Kirchenjahres da zum Segen werden. Amen.